Ja, das ist Thema für heute. Lebendige Hoffnung, das steht in meiner guten Lutherbibel von 1984 drüber über den Predigttext für den heutigen Sonntag. Das ist der erste Brief von Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Ich habe sie ein kleines bisschen eingedampft. Das wird dann noch sehen. Also, Jesus Christus, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Das ist so für mich der zentrale Satz da drin. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. Punkt. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Jesus Christus, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Ja, das war der Text, dann stand ich da und habe gedacht, so, jetzt musst du damit was anfangen. Und es ist mir relativ schwer gefallen, muss ich sagen. Weil es hier so um ein Thema geht, um Verfolgung, Anfechtung und Bedrängnis. Und damit musste ich mich auch erstmal auseinandersetzen. Ja, eine kleine Gliederung habe ich noch gemacht. Zunächst versuche ich mich ein bisschen dem Begriff zu nähern. Lebendige Hoffnung, was ist es überhaupt? Sind Bedrängnis und Verfolgung dann überhaupt ein Thema für uns hier, so in unserem gemütlichen Deutschland? Dann die große Herausforderung für mich mit durchaus immer skeptischen Anflügen. Christus nicht sehen und doch lieb haben. Hä, wie geht das? Wie ist das überhaupt bei uns? Wie kann ich den Glauben bewahren, wenn so eine Bedrängnis und Verfolgung angesagt ist? Was heißt lebendige Hoffnung? Keine Angst vor dem Tod haben. Jo, dann zu eins. Wenn ich mir so meinen Text anschaue, gerade auch am Anfang, dann finde ich einen Haufen Begriffe, die ich schon persönlich ja von Kindesbeinen an inhaliert habe oder inhalieren durfte. Gott, der Vater, sein Sohn Jesus, Barmherzigkeit, wiedergeboren, lebendige Hoffnung, Auferstehung. Über jeden dieser Begriffe könnte man, naja, locker mal 20 Minuten sowieso reden. Petrus packt hier den Kern des christlichen Glaubens in diesen einen Halbsatz. Und dann geht es gleich weiter mit dem Christenleben. Ja, wir hätten was geerbt, es kommt der Himmel vor Gottes Macht, Seligkeit. Und dann geht's ums Thema Anfechtung, Glaube und so weiter. Haufen Begriffe, die man eigentlich alle erklären müsste. Aber ich habe gedacht, ich mache das jetzt mal anders. Was ist lebendige Hoffnung? Damit wollte ich ja anfangen. Und naja, was macht man so, wenn man einen Plan braucht? Man geht ins Internet, kann sich da hoffnungslos verdaddeln oder auch was Interessantes entdecken. Und für die deutschen Vereinsmeier unter euch, man kann da Mitglied werden bei der lebendigen Hoffnung, habe ich gefunden. Also www.lebendigehoffnung.org, also wer lustig ist, allerdings muss er ins Ausland reisen, also ins Rheinland nämlich, da gibt's eine Gemeinde, die heißt so, ja, die heißt Lebendige Hoffnung. Und sie hat auch einen ganz interessanten Zweig ihrer Gemeindearbeit, nämlich auch die Betreuung von Suchtkranken. Fand ich ganz spannend. Ja, und die versuchen sich an so einer Begriffsbestimmung und schreiben das in ihrem Gemeindevorstellung. Hoffnung bedeutet so viel wie Zuversicht und Optimismus. Dabei meinen wir doch, wenn wir von Hoffnung sprechen, meistens etwas Unsicheres oder Ungewisses. Die Bibel benutzt jedoch an dieser Stelle den Begriff lebendige Hoffnung. Lebendig stellt hier den Gegensatz zu unsicher und ungewiss dar. Gemeint ist also die feste Zuversicht auf etwas, das wirklich eintreten soll. Gemeint ist also die feste Zuversicht auf das, was wirklich eintreten soll, nämlich die zuverlässige Hoffnung auf das ewige Leben bei Gott. Sind wir jetzt schon einen Schritt weiter? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Zuversicht und Optimismus, ist das nicht zu viel für uns? Nun ja, gefühlsarmen Oberfranken. Oder für uns aufgeklärte Menschen mit kritischem Geist. Billiger Trost für Fromme, irgendwas für nach dem Tod. Der Karl Marx hat es ja mal so auf die Spitze getrieben mit der Formulierung, ja, Opium des Volkes. Die Empfänger vom Petrusbrief, können die damit mehr anfangen? Die ausgewählten Fremdlinge, so wie es dann in Vers 1 auch in der Einleitung heißt. Das ist in der heutigen Türkei. Und Petrus stellt ja immerhin fest, Mensch, ihr habt den ja, Jesus ja nicht gesehen, aber ihr habt ihn doch lieb. Diese kleine Schar hat also etwas, worauf ich neidisch werden könnte. Die haben diese lebendige Hoffnung. Dabei müssen wir sehen, dass die äußeren Voraussetzungen zu dem Zeitpunkt, als der Brief geschrieben wurde, sich ja einzutrüben begonnen haben. Es waren wenige, wenn man sagt, ne, kleiner Haufen. Und der Kaiser Nero hatte da zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Christenverfolgung begonnen. Noch nicht systematisch, das hat dann sein Nachfolger erledigt. Sein Nachfolger hat dann im 70 nach Christus den jüdischen Staat komplett zerstört, den Tempel geschleift und begonnen, die Juden zu vertreiben. Und die Christen waren damals aus der Sicht der Römer immer noch so eine Art jüdische Sekte, nichts anderes. Für die Christen damals hieß es, die Gottheit des Kaisers in Frage zu stellen. Und das hat für sie nicht selten den Tod bedeutet. Petrus hat hier also eine so prophetische Sicht, was das Thema Bedrängnis oder Verfolgung betrifft. Ist es jetzt ein Thema für uns? Wir leben im Frieden sehr lange schon. Und wenn man ein in irgendeiner Form vergleichbares Szenario finden möchte, muss man 80 Jahre zurückgehen, als sich noch jemand hat verehren lassen wie einen Gott, das war Adolf Hitler. Wo findet es heute noch statt? In vielen Teilen der Welt. Und ich habe mich vor ein paar an die Predigt von Jochen Högendörfer und den Clip erinnert von Open Doors. Open Doors ist eine Vereinigung international, die sich um verfolgte Christen kümmert und diese Schicksale deutlich macht und es auch medial für uns aufbereitet. Und es wurde hier von einer Helen berichtet, die ja wegen ihres Glaubens den diese Wärter, die sie da bearbeitet haben, aus ihr herausholen wollten, und es ist ihnen nicht gelungen. Sie findet auch noch Kraft für Dank und Fürbitte. Das beeindruckt mich sehr. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich verhalten hätte, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre. Wäre ich genauso konsequent oder leidensfähig gewesen oder würde ich kneifen? Ja, Open Doors fordert auf seiner Seite dazu aus, die Gemeinde Jesu Christi inmitten von Verfolgung zu stärken, damit sie ihren Glauben leben können und sie darin unterstützen, Menschen zu Jüngern zu machen. So steht es in ihrer Vision. Und wer möchte, kann da gern auch mal surfen, findet da Clips, wie das Leute erklären, wie es ihnen da so geht, aber auch ganz viele Aufforderungen zum Gebet und zur weiteren Unterstützung für unsere Brüder und Schwestern. Und hier besteht schon der Zusammenhang für uns hier in unserem sicheren Staat in Deutschland, wo wir unseren Glauben frei leben können. Ja, was haben wir denn mit denen zu tun? Habe ich mich manchmal gefragt. Na ja, Eritrea ist ja ein wenig weit weg. Aus diesen Gegenden kommen selten auch Flüchtlinge durch überhaupt. Aber Paulus fordert uns ja ganz klar auch in einem seiner Briefe auf, das zu tun, mitzuleiden, mit an diese Menschen zu denken. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. So steht es im Korintherbrief. Das ist für mich die Frage. Blicke ich gerne mal über den Tellerrand raus und nehme Anteil am Leben bedrängter und verfolgter Christen? Wenn ich ja gerade überlege, manchmal, wir haben ja in unserer Stadtmission so einen E-Mail-Verteiler, und manchmal kommen da Anfragen, wo es dann hieß, ja, hier sucht dann ein farsisch sprechender Christ Glaubensgeschwister, mit denen er sich austauschen kann. Ist ja ein wenig schwierig zum Teil in diversen Flüchtlingsunterkünften, zumal Sammelunterkünften. Wenn man sich da outet, wird es manchmal schattig, glaube ich. Aber das finde ich dann gut, dass hier dann wir gefragt werden, ob wir dann mithelfen können oder was wissen. Oft ist es ja eine Sache, Beziehungen herzustellen oder einfach eine Adresse, eine E-Mail-Adresse, irgendwas weiterzugeben. Also, wieder ist das mit uns Bedrängnis und Anfechtung bei uns in unserem Merry Old Germany. Ich habe nichts gefunden und frage mich aber schon, wie es in so unserem christlichen Abendland weitergehen könnte. Kriegen wir überhaupt Ärger, wenn wir unsere christliche Haltung, naja, mal in irgendeinem Gespräch, wenn es überhaupt drauf kommt, mal deutlich machen? Ernten, ich habe oft das Gefühl, es ist einfach nur privat. Ernten wir Unverständnis, werden wir belächelt oder regt man sich gleich über die böse Kirche auf, dass wo sich halt Leute in unserem Bekanntenkreis dann mal an der und der Person gerieben haben, die ganz schlimm was gemacht haben und oder gesagt hätten. Ich erlebe es eher so, dass christlicher Glaube kein Thema ist. Wetter, Politik geht auch, Finanzen so halb, ja, aber sonst schaut schon wegen Duster aus, finde ich. Bedrohung und Bedrängnis nehme ich nicht wahr. Eher vielleicht eine Art Verführung zur Gleichgültigkeit oder zur Gleichmacherei. Irgendwie ist alles in Ordnung, es ist alles erlaubt, alles ist richtig. Wir sollen in Dialog treten mit den anderen Religionen. Wie schaut das konkret aus? Musste ich an unsere Landesgartenschau denken, die hier in Bamberg war vor jetzt 4 Jahren. Und an Überreste deren, zum Beispiel an dem Pavillon der Religionen. Ich will ja meinen, der steht noch auf dem Markusplatz. Ist er da noch aufgebaut? Da habe ich mich dann schon gefragt. Zumindest mit einem Drittel von diesem Tortenstück kann ich nichts anfangen. Und das ist für mich halt der Glaube an Allah. Der ist mir fremd. Und ich finde es problematisch, das in einem darzustellen. Was wäre das, wenn wir das mal diskutieren? Oder in einem Gespräch äußern würden, was könnte passieren? Sei es ein Leserbrief, früher hat man Leserbriefe geschrieben, heute geht man ja in einen Chat, ich kenne mich da nicht so aus, ich bin so mit Social Media, kann ich es nicht so. Ich glaube schon, dass eine Reaktion kommt, vielleicht auch sehr heftig. Vielleicht auch dann mit der großen Moralkeule, wenn drauf geschlagen wird, dann sind wir nämlich intolerant. Also wenn man hier was sagen würde, kommt, denke ich, dann ist, da könnte man schon mal eine Reaktion kriegen. Was wäre dann? Würde ich meinen guten Ruf verlieren? Würde ich vielleicht im Verhältnis zu Bekannten trüben, die das anders sehen? Ist das schon Bedrängnis? Und eigentlich hätten wir es doch gern gemütlich. Ja, bei der Vorbereitung bin ich dann aber doch drauf gestolpert und auf einen Mann, der schon etwas länger tot ist, Martin Luther, der gesagt hat, ein jeglicher, der ein rechtschaffener Christ sein will, der gedenke, dass er Christum ohne Anfechtung nicht lernen kann. Also Bedrohung oder Anfechtung gehört zum christlichen Glauben dazu. Vielleicht von innen raus, habe ich mir dann überlegt. Im Anfechtung im Sinne von Zweifel, da bin ich dann schon eher dabei. Stimmt es alles so, dass mit Jesus und der Auferstehung, da liegt ja so viel dazwischen vor diesen Geschichten in der Bibel. Neues Denken, Aufklärung, Religionskritik, was da so alles kam dann in den Jahrhunderten. Und trotzdem, Christsein ist zugegebenermaßen was Verrücktes, was und Reich Gottes funktioniert ja auch umgekehrt, wie wir aus Jochen Högendorfers Predigtreihe auch gelernt haben. Wir als Mitglieder des Leibes Christi oder des Reiches Gottes treffen vielleicht mal anders Entscheidungen, die andere so nicht nachvollziehen können, wo wir vielleicht mal nicht unseren Vorteil suchen oder wo uns das Christsein auch mal was kostet. Also Christsein ist schon eine Lebenshaltung, die manchmal auch unangenehm eine Nebenwirkungen haben könnte. Ja, wie gehen wir damit um? Eins tun wir schon. Wir treffen uns hier in unserer Gemeinde und erleben Gemeinschaft. Was ist aber dann mit den anderen Lebensbereichen, wenn wir im Alltag sind? Und ich muss wirklich sagen, mich beeindruckt die Feststellung von Petrus, was er von diesem kleinen versprengten Haufen in der heutigen Türkei so sagt. Er sagt, Jesus Christus, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Nicht gesehen und doch lieb. Diese Haltung bewährt sich und lässt einen durchhalten in einem verrückten Leben als Kind Gottes. Wie komme ich daran? Wie kann ich diese innere Haltung einüben oder dieses Bewusstsein gewinnen? Wie dranbleiben an ihm? Was ist das Geheimnis? Ich kann Gott nicht sehen, ganz zu schweigen von der Verheißung eines Lebens nach dem Tod, die nächste Schwierigkeit für mich Skeptiker. Also doch wieder so Anfechtung, Bedrängnis von innen, Zweifel. Ja, und hier hört an dieser Stelle jeder Beweis oder jede Beweismöglichkeit auf. Ich kann nur sagen, Christus ist da, er ist in mir. Christus in mir, dieses innere Wissen und dieses Bewusstsein um seine Nähe, die trägt mich. Ich kann sie nicht erklären, es ist so. Nur was tun, wenn diese Gewissheit in mir leidet, verloren geht oder verschüttet wird, schwächer wird? Wir haben es ja vorhin in einem der Lobpreislieder gesungen. Ich weiß, dass Jesus lebt. Er ist auferstanden und er lebt auch in mir. Gottes Geist gibt mir dieses Wissen tief in mich hinein. Gottes Geist gibt mir dieses Wissen tief in mich rein. Wie werde ich mir dessen bewusst? Wie komme ich da wieder ran? Indem ich die Begegnung suche, die Begegnung mit Gott und mit seiner Gemeinde. Gerade in Zeichen, wenn es unsicher ist, wenn Bedrohung sich einstellt, wenn ich zweifle, egal ob von außen oder von innen, Gott begegnen. Und Gott ist sich da gar nicht so schade, sich auch finden zu lassen. So sagt er es in seinem Wort. Nutzen wir diese Gelegenheit, Gott die Möglichkeit zu geben, uns zu begegnen. Sei es in der Stille, sei es im Gebet, sei es in seinem Wort, das er uns geschenkt hat, oder in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Petrus entfaltet das Thema dann im ersten Petrusbrief noch weiter. Ja, wie das Leben denn dann gestaltet werden könne, auch wenn der Druck in dem Fall von außen historisch dramatisch zunimmt. Ehrt jedermann, habt die Brüder oder Geschwister lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Das sind so seine Empfehlungen, die dann im zweiten Kapitel zum Beispiel kommen. Doch ich denke, zuerst ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, was es heißt, dass wir Gottes Kinder sind. Was erbe ich denn? Was habe ich denn davon? Ganz pragmatisch gesagt, wenn man mal so auf die Gliederung schaut, was haben wir denn davon? Was bekommen wir? Und das ist vielleicht auch eine Antwort drauf in Zeiten der Bedrängnis oder Verfolgung an Gott festzuhalten. Was ist das Ziel? Und hier verwendet der Petrus in seinem Text dann ganz viele Adjektive, wie Wörter auf gut Deutsch, ja? Dann geht's los. Ich erbe also was? Das ist eine Verheißung. Es ist unvergänglich, unbefleckt. Und es ist unverwelklich, also unzerstörbar. Was erbe ich? Wieder so ein sperriger Begriff. Der Seelenseligkeit, so schreibt Luther. Rettung der Seelen habe ich noch gefunden oder endgültige Rettung, so umschreibt es die gute Nachricht. Das heißt für mich, dass ich einmal bei Gott sein werde, wenn ich nicht mehr hier bin auf der Erde. Und das heißt für mich auch, dass Gott mir dadurch die Angst vor dem Tod nimmt. Und das hat sehr wohl Auswirkungen auf das Jetzt, auf mein jetziges Leben. Und nochmal, es geht hier nicht um billigen Trost oder auf eine Vertröstung auf das Jenseits, dann wird schon alles gut werden. Nein, es hat, denke ich, eine Auswirkung auf unser jetziges Leben, dass wir dadurch stark und frei werden. Das macht mich unheimlich gelassen und ruhig, gerade wenn auch etwas an mir nagt, mich bedroht, sei es von außen oder auch von innen, ein Zweifel oder eine Krankheit oder einfach das Gefühl, Entschuldigung, jetzt muss ich sagen, Ü40, dass man etwas älter wird, man steht nicht mehr so elastisch auf, macht manchmal Bilanz vielleicht, denkt, Mensch, was hast du schon alles erlebt, wo geht's noch hin? Das sind so Gedanken oder da sehe ich das manchmal in meiner Umgebung auch, wenn Leute dann beginnen, noch was vom Leben haben zu wollen. Wahrscheinlich aus der Angst, dass es nicht mehr so lange dauert, dass irgendwas dazwischen kommen könnte, dass man was verpassen könnte. Und da, so ist es uns versprochen und verheißen, macht euch in dem Punkt eigentlich locker. Gott schenkt mir das Leben bereits hier und jetzt. Und das ist so ein Vorgeschmack auf dessen, was uns Gott versprochen hat. Ja, nämlich Leben, die Fülle. In der ganzen Vorbereitung hat mich noch ein Mann beschäftigt. Ich habe es vorhin kurz schon angesprochen, aus einer dunklen Zeit, Dietrich Bonhoeffer, über den bin ich in der Vorbereitung gestolpert. Ich habe mir da so eine dicke Schwarte beim Schwiegervater mal ausgeborgt. Da war so eine ganze Biografie drin, 700 Seiten, sehr gründlich. Was mich fasziniert hat, seine Konsequenz und seine Klarheit. Er ist in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges noch hingerichtet worden, weil er an der Verschwörung gegen Adolf Hitler beteiligt war. Er war evangelischer Pfarrer und hat uns da auch so Segelanweisungen gegeben, wie umgehen mit Leid, wenn es denn dann mal so weit ist, wie umgehen, wenn es schattig wird. Und das möchte ich euch noch zum Abschluss weitergeben. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Nochmal, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Jetzt kommt der Haken, aber er gibt sie nicht im Voraus. Er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. Amen.